Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Mit Winfried Sträter. Inzwischen weiß niemand mehr, was am Ende aus dem Brexit wird. Was mit dem Brexit auf dem Spiel steht, sehr wohl, vor allem in Irland. Das Problem der irischen Grenze reicht tief in die englisch-irische Geschichte. In die Untiefen dieser Geschichte, einer Kolonialgeschichte, blickt Martin Aljot, der seit Jahrzehnten in Irland lebt.
The Plantation of Ulster. So wird die systematische Kolonisierung des Nordostens der Insel Irland im frühen 17. Jahrhundert genannt. Die englische Krone hatte genug von Rebellionen und rekrutierte protestantische Wehrbauern aus dem schottischen Flachland und dem englischen Norden. Die einheimischen Iren, allesamt Katholiken, weil es in Irland keine Reformation gegeben hatte, wurden umgebracht oder westwärts an die unfruchtbare Atlantikküste vertrieben. Diese Form der Kolonisierung, in deren Verlauf der Mann hinter dem Pflug durch treue Gefolgsleute ersetzt wird, ist weltweit eher selten und endete nie friedlich. So entstand im Nordosten eine britische Garnison, getragen von diesen protestantischen Siedlern. Um zwischen den Kolonisatoren und den Unterdrückten zu unterscheiden, eignete sich die Hautfarbe nicht. So wurde im 18. Jahrhundert eine Matrix von diskriminierenden Gesetzen erlassen, die auf der ganzen Insel Irland den Katholiken den Zugang zu Landeigentum, Ausbildung und Ämtern verwehrte. Dieser repressive Apparat wurde im Verlaufe des 19. Jahrhunderts zwar großteils wieder abgebaut, aber in Wirtschaftsfragen stellte die britische Regierung sicher, dass nur der kolonisierte Nordosten an der industriellen Revolution teilnahm, während der katholische Rest billige Nahrungsmittel für britische Industriearbeiter produzierte. Derartige Ungleichgewichte hatten fatale Folgen, als die Kartoffelernte in den 1840er Jahren einem Schädling zum Opfer fiel. 1 Million Iren verhungerte, eine weitere Million wurde in die Emigration getrieben. Diese Katastrophe nährte unter den Überlebenden das Bewusstsein der Andersartigkeit. Irische Nationalisten fochten zuerst für Landreform, dann für Selbstständigkeit und schließlich für die Unabhängigkeit. Die Rebellion von 1916, die Osterrebellion, scheiterte zwar, doch ihre blutige Unterdrückung führte unweigerlich zum Unabhängigkeitskrieg. 1921 wurde der irische Freistaat gegründet, die spätere Republik Irland. Doch der protestantische Nordosten drohte mit gewaltsamem Widerstand. Und so taten die Briten, was sie in solchen Fällen öfters tun. Sie teilten die Insel. Die Größe des bei Großbritannien verbleibenden Inselteils des heutigen Nordirland, wurde allein nach dem Prinzip bestimmt, dass dieser Rumpfstaat eine protestantische Zweidrittelsmehrheit aufweisen müsse. Die historische Provinz Ulster hätte eine konfessionell paritätische Bevölkerung aufgewiesen. So entstand mitten in Irland eine Grenze. Nordirland wurde, wie einer seiner Premierminister einmal denkwürdig feststellte, ein protestantischer Staat für ein protestantisches Volk. London schaute weg. Als eine überkonfessionelle Bürgerrechtsbewegung 1968, dem Zeitgeist folgend, die systematische Diskriminierung der nordirischen Katholiken friedlich anprangerte, reagierte der protestantische Staatsapparat mit Gewalt, befeuert vom damals noch jungen Pfarrer Ian Paisley. Aus dieser Gemengelage erst erwachte die irisch-republikanische Armee zu neuem Leben, zuerst zur Verteidigung katholischer Gegenden, alsbald offensiv gegen die Vertreter des nordirischen und des britischen Staates, gelegentlich auch einfach gegen nordirische Protestanten. Das Grenzgebiet wurde zum logistischen Hinterland der IRA, die auch in der Republik durchaus auf Sympathien zählen durfte. Und so wurde die Grenze militarisiert, Brücken wurden gesprengt, Feldwege verbarrikadiert. Die noch offenen Grenzübergänge wurden mit militärischen Schikanen versehen, die Hügel mit Beobachtungstürmen gespickt. Britische Truppen und nordirische Polizeibeamte konnten sich im Grenzgebiet nicht frei bewegen. Sie wären den Bomben oder den Scharfschützen der IRA ausgeliefert gewesen. Die Beobachtungstürme konnten nur mit Helikoptern versorgt werden, weshalb das Dorf Bessbrook zum geschäftigsten Heliport Europas wurde.
Martin Aljot über den Umgang Englands mit Irland. Wenn man bedenkt, wie schwer es war, die Situation an der Grenze zu befrieden, dann ist es unglaublich, wie fahrlässig die Politik in London mit der irischen Grenzproblematik umgeht. Wie die Situation zurzeit an der irisch-nordirischen Grenze ist, erfahren Sie von Etienne Röder.
So we're still in the Irish Republic.
Okay, also wir fahren gerade von der Republik Irland Richtung Nordirland, wo ich herkomme. Und deine Aufgabe wird es sein, herauszufinden, wann wir die Grenze überqueren. Die ist momentan unsichtbar. Als Kind war ich oft hier und die Grenze war damals sichtbar.
Es ist eine malerische Landschaft. Hügelig, mit flachen Steinmauern und einfachen Bauernhäusern. Grüne Wiesen, Schafe und die gelben Blüten des Stechginsters. Sie künden vom Frühling. Die Straßen meandern durch die Landschaft von County Louth. Linksverkehr, hüben wie drüben.
Wir kommen jetzt nach Umeath, ein kleines Dorf, genau auf der Grenze. Hier habe ich in meiner Kindheit die Ferien verbracht.
Seit dem Karfreitagsabkommen von 1998 ist die physische Grenze zwischen Irland und dem Vereinigten Königreich verschwunden.
Du musst einfach nicht mehr über die Teilung nachdenken. Das ist der größte Vorteil. Nordirische Nationalisten, die eine vereinigte Insel anstreben, werden nicht jeden Tag aufs Neue daran erinnert, dass ihr Land geteilt ist. Sie können einfach ohne Probleme von Nord nach Süd reisen. Sie können als Nordiren einen Pass der irischen Republik besitzen und genießen alle Rechte eines irischen Staatsbürgers. Aber der größte Vorteil ist, die Gewalt hat aufgehört.
In Conor Garretts Kindheit stand noch der Grenzkontrollpunkt mit Zollhütte. Die ist heute ein Mini-Supermarkt. Eurolines steht in großen Lettern über dem Eingang. Hinter dem Tresen steht der 17-jährige Ken. Er hat die harte Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland nicht mehr erlebt. Aber wenn es die wieder gäbe?
Das wäre echt beschissen. Ich meine, darüber wäre hier niemand glücklich.
Yeah, so. Well, it's just gonna be good, like.
Do you think violence would kick off again?
No, I wouldn't say so. Probably not. Hopefully not.
Ob es wieder zu Gewalt kommen würde? Wahrscheinlich nicht. Hoffentlich nicht. Cairn scheint zunächst sicher und ist dann unsicher. Viele Nordiren kämen aus dem benachbarten Neary, um hier einzukaufen. Viele Iren arbeiten im Gegenzug im Norden. Könnte er wählen, würde er für ein vereinigtes Irland stimmen. Wir fahren weiter. Plötzlich wechselt die Fahrbahnmarkierung von gelb auf weiß. Und ein Schild weist darauf hin, dass ab nun in Meilen und nicht mehr in Kilometern gemessen wird.
So yeah, Irish politics, Northern Irish politics is a minefield. It's complicated.
Die Politik hier sei ein Minenfeld. Damit sei er groß geworden, resümiert Conor. Über das Schild mit der Geschwindigkeitsanzeige ist ein Graffito aus drei großen schwarzen Lettern gesprüht. IRA, Irish Republican Army. Wir sind in Nordirland. James Dingley ist nordirischer Soziologe. Mit ihm fahre ich zu den Peace Walls, den Friedensmauern im Westen von Belfast. Sie sind bis zu 10 Meter hoch und wurden zu Beginn der 70er Jahre, als die Auseinandersetzungen zwischen Protestanten und Katholiken fast zum Bürgerkrieg führten, mitten durch die Stadtviertel gezogen.
This is a peace wall. This is what it's all about.
Das ist also eine Friedensmauer. Sie trennt die beiden Konfliktparteien voneinander und zeigt ziemlich deutlich, dass wir das Problem hier überhaupt nicht gelöst haben. Zwischen den Bevölkerungsgruppen gibt es kein Gefühl einer gemeinsamen Identität, kein Gefühl einer gemeinsamen Zukunft. Das Karfreitagsabkommen hat diesen Zustand durch den Bau der Mauern nur in Stein gemeißelt.
The Belfast Agreement in 1998 did, was it institutionalized and set that in stone.
Auch heute noch leben die Konfessionen nach Vierteln getrennt. Die Kinder gehen auf getrennte Schulen. Wir fahren auf republikanischer Seite der Mauer weiter zur Northumberland Street, zu einer Art Checkpoint, an dem zwei riesige Tore die Stadtteile trennen. Dazwischen eine ca. 50 Meter breite Pufferzone. Gerade breit genug, damit die beiden Parteien sich nicht bewerfen können, meint Dingley. Die Tore mit den spitzen Zacken wirken martialisch, aber sie stehen offen.
Die Teilung ist noch genauso wie früher. Die Wandgemälde hier auf der republikanischen Seite zum Beispiel drücken noch immer die gleiche Unterstützung für die IRA aus wie früher. Hier steht, Ende dem Konfessionalismus oder die Mauern müssen weg. Das ist leicht gesagt, denn sie wurden errichtet, damit Protestanten und Katholiken sich nicht mehr gegenseitig umbringen. Die Angst ist da, dass das ohne diese Mauern wieder beginnt.
Wir stehen vor einem übermannshohen Porträt des PKK-Führers Abdullah Öcalan. Etwas weiter entfernt ein Bild von Nelson Mandela.
Where they'll associate themselves with Nelson Mandela and sort of anti-white supremacists. Republicans are very good at this.
Die Republikaner sind ziemlich gut darin, ihre Causa mit dem internationalen Kampf gegen Imperialismus und Unterdrückung zu verbinden, obwohl es sehr streitbar ist, wie links sie selber wirklich sind. Ihre PR jedenfalls ist überragend.
James Dingley weiß, was auf dem Spiel steht, wenn durch den Brexit eine harte Teilung, eine EU-Außengrenze Realität wird.
Es gibt die Angst, dass einige der alten Geister zurückkehren, vor allem weil sie eigentlich nie wirklich verschwunden waren. Im Karfreitagsabkommen wurden die bewaffneten Gruppen nicht verpflichtet, sich zu entwaffnen. Die terroristischen Strukturen, ob bei Loyalisten oder Republikanern, sind also noch immer intakt.
Dingley sagt, er könne sogar an der Körperhaltung erkennen, ob jemand Katholik oder Protestant sei. Es gibt viele kleine Zeichen und unsichtbare Grenzen in Belfast.
What they demarcated really was territory. You know, we're safe here, but not there.
Die Friedenslinien haben ja eigentlich nur Territorium markiert. Nach dem Motto, hier sind wir sicher, dort drüben nicht. Und seit Mitte der 90er Jahre, spätestens seit dem Karfreitagsabkommen, stehen die Tore hier eigentlich offen.
Plötzlich passiert kein Auto mehr die stark befahrene Straße. Der Grund? Die Mauern, von denen Dingley gerade noch sprach, sind auf einmal geschlossen. Sein Auto auf der anderen Seite. Wir rennen.
Why would that be?
I don't know. But maybe scared something's happening.
Wir huschen durch eine letzte offene Tür.
Okay, thank you.
Ein gedrungener Mann schließt hier jeden Abend die Tore, wie damals zu Hochzeiten des Konflikts. Heute schwelen die Konflikte nur knapp unter der Oberfläche, sagt Dingley. Der kleinste Funke könne hier wieder zu Gewalt führen. Der Mann mit dem Schlüssel sieht das jedoch ganz anders. Wenn es nach den Menschen ginge, würden die Mauern verschwinden. Ob Republikaner von Sinn Féin oder die Unionisten Nordirlands, alle würden aus der Teilung und der Angst Kapital schlagen, sagt der Mann, der die Tore zwischen protestantischen und katholischen Vierteln schließt.
Ich muss das leider jeden Abend machen. Und das macht mich manchmal auch traurig, nach 21 Jahren Friedensprozess.
Kurz nachdem der Brexit verschoben wurde, säumen schon Wahlkampfplakate für die Europawahl die Straßen der Hauptstadt Nordirlands. Katholische Kandidaten in den katholischen Vierteln, protestantische in den protestantischen Vierteln. Umfragen zufolge wächst eine parteiübergreifende Mehrheit für eine Vereinigung Irlands, sollte der Brexit eine EU-Außengrenze durch die Insel ziehen.
Etienne Röder über die aktuelle Situation an der irisch-nordirischen Grenze. Der europäische Binnenmarkt von 1993 eröffnete die Möglichkeit zum Frieden an der blutigen Grenze auf der grünen Insel. Mit einem Abkommen, das 1998 geschlossen wurde. Wandel durch Handel. Noch einmal Martin Aljot.
Das Karfreitagsabkommen von 1998 erlaubte den Nordiren, sich als Briten oder als Iren oder als beides zugleich zu verstehen. Die Zugehörigkeit Nordirlands und der Republik Irland zur Europäischen Union unterstrich diesen Schwebezustand. Sie bildete eine Klammer, die nicht nur einen insularen Wirtschaftsraum erlaubte, sondern auch eine übergeordnete Zusammengehörigkeit. Die Geschäfte der EU brachten irische und britische Minister regelmäßig zusammen. Oftmals vertraten sie ähnliche Ansichten. Das Ringen um Frieden in Nordirland knüpfte enge Bande zwischen London und Dublin. Auf dieser Grundlage normalisierten sich die Beziehungen, die zuvor durch die leidvolle Geschichte, durch Ressentiments und Vorurteile vergiftet waren. 2011 geschah etwas zuvor Undenkbares, der erste Besuch einer britischen Monarchin in Irland seit 100 Jahren. Der Fluch der anglo-irischen Geschichte schien gebannt. Allein Der britische Volksentscheid, die EU zu verlassen, belebt alte Gespenster. Die größte Protestantenpartei Nordirlands, die Democratic Unionist Party, wurde rätselhafterweise zur Verfechterin des Brexit, obwohl Nordirland mehrheitlich dagegen gestimmt hatte. Ihr Pakt mit den britischen Konservativen verleiht ihr seit Juni 2017 ungebührlichen Einfluss. Nordirische Wahlergebnisse zeigen in den letzten Jahren, dass Katholiken und Protestanten, Nationalisten und Unionisten inzwischen ungefähr gleich stark sind. Doch ihre gemeinsam gebildete Regierung ist vor über 2 Jahren im Streit zerbrochen. Die Provinz wird von Beamten unter der Aufsicht einer gänzlich ahnungslosen britischen Ministerin verwaltet. Der Umstand, dass die irische Regierung die EU zu überzeugen vermochte, dass der Status der irischen Grenze zur Kernfrage der Brexit-Verhandlungen werden müsse, hat die Unionisten erbost und die Engländer verwirrt. Denn wenn der Brexit eines enthüllt hat, dann ist es die grenzenlose Ignoranz der Engländer über ihr Nachbarland. Die irische Grenze kam während des Brexit-Referendums nicht zur Sprache, in der irrigen Annahme vielleicht, dass die Republik ebenfalls aus der EU austreten würde. Doch das war nie eine Option. So hat der Brexit Nordirland erneut polarisiert und die Beziehungen zwischen London und Dublin vergiftet. Die irische Wiedervereinigung, vor der die protestantischen Nordiren früher panische Angst hatten, war durch das Karfreitagsabkommen von 1998 eigentlich von der Tagesordnung verschwunden. Nun taucht der Gedanke wieder auf und ist sogar zu einem denkbaren Szenario geworden, das unter gewissen Umständen sogar in Nordirland mehrheitsfähig sein könnte. Der Preis aber wäre hoch, denn der britische Fiskus subventioniert Nordirland derzeit mit über 10 Milliarden Pfund pro Jahr. Sprengkraft steckt vor allem im Konflikt der Identitäten. Eine knappe Million Nordiren versteht sich als Briten. Sie sind sich ihrer Minderheitsposition auf der Insel Irland bewusst, was ihre Wagenburg-Mentalität begründet. Wie können ihre Werte und Sehnsüchte geschützt werden in einem progressiven, säkularen Irland? Die Sorge, dass durch den Brexit nicht nur mental, sondern auch real die alten Schützengräben wieder ausgehoben werden, ist nicht unbegründet.
Warum der Brexit den Frieden im Nordwesten Europas bedroht, erklärte Martin Aljot.